Domradio, himmlisch und friedvoll. Domradio, Sonntagslicht.
Die Laterne Gottes oder auch der Edelstein von Lothringen. So wird die Stephanskathedrale von Metz genannt. Da passt ein Baugerüst schlecht. Nach über 3,5 Jahren umfangreicher Arbeit ist das aber jetzt weg und der Blick vom Domplatz wieder frei. An den Strebepfeilern und an den Gesimsen der Südfront wurde viel gearbeitet. Das Ende der Maßnahmen wurde auch mehrfach verschoben. Kennen wir aus Deutschland, hier hält man sich auch nicht an die Termine. Es muss ja auch mal renoviert werden, das ist ja auch nun mal Fakt. Das Gebäude ist mehr als 800 Jahre alt und wenn es dann schon Handwerker gibt, die da Hand anlegen wollen, dann sollte man auch das Angebot direkt annehmen und zuschlagen, sonst sind die ganz schnell wieder weg. Hier ist das Sonntagslicht. Ich bin Olli Kelch. Heute ist der 12. Sonntag im Jahreskreis. Schön, dass ihr dabei seid. Schon schön traditionell ist unsere Pilgerradtour von domradio.de Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen. Der radelt jedes Jahr im Sommer, setzt sich auf seinen Drahtesel, wohlgemerkt ohne Motor, und radelt los. In diesem Jahr unter dem Motto himmlische Hotspots, 12 Klöster in 12 Tagen. Los geht's am Montag um 9 Uhr am Andreaskloster und dann kommt er noch vorbei entlang einer Route, die zum Beispiel nach Maria Laach oder aber dem Kloster Weltenburg in Münster-Schwarzach oder aber auch dem Kloster Ettal liegt. Das Endziel, das liegt dann am 5. Juli in Südtirol.
Ja, das Endziel liegt im Vinschgau. Das ist sozusagen auf der Alpensüdseite in Italien, in Norditalien. Wer schon mal die Alpen überquert hat und den Reschenpass gefahren ist, der erinnert sich an den Reschensee, da guckt so ein Kirchturm raus und kurz dahinter liegt das höchstgelegene Kloster, eine wunderschöne Benediktinerabtei, über 1200 Meter hoch. Ein Platz, wo man dem lieben Gott ein bisschen näher ist und das ist natürlich ein traumhaftes Ziel für eine Pilgerreise.
12 Klöster in 12 Tagen, da stellt sich schon die Frage, ob er so einen Favoriten hat. Was ist denn so sein Lieblingskloster?
Ach, ich habe sozusagen mir eigentlich vorgenommen, nochmal ein bisschen die verschiedenen Klöster, verschiedene Orden, Stadt, Land, Kloster, im Grunde sozusagen ein bisschen nachzuspüren, welche große Tradition wir da haben. Und es gibt teilweise Klosterruinen, es gibt teilweise Tagungshäuser und teilweise zukunftsgewandte Klöster. All das möchte ich gerne entdecken, um einfach nochmal ein bisschen dieser langen Tradition nachzuspüren und zu schauen, wie Klöster eigentlich in die heutige Zeit und auch in die Zukunft weiter existieren können und welche Chancen es dafür uns Menschen gibt.
Jetzt könnten ja böse Zungen behaupten, der Ingo macht das alles so zum Spaß und für seine gute Figur. Also durchtrainiert ist er schon. Er muss jetzt nicht großartig üben. Aber es hat auch was mit Glauben zu tun, was der da jetzt die nächsten 12 Tage macht.
Das ist in der Tat so. Es soll auch ein bisschen anstrengend sein. Ich finde immer, wenn man sozusagen sich an Gottes freier Luft bewegt und die Erfahrung habe ich gemacht, dann werden die Probleme, die man hinter sich lässt, zwar nicht alle weg, gehen nicht alle weg, aber sie werden kleiner. Man relativiert das Ganze und man kommt im wahrsten Sinne des Wortes durch die Schöpfung, durch die Natur, durch die Bewegung ein bisschen zu den Ursprüngen und hat viel Zeit zum Nachdenken. Ich singe auch auf dem Fahrrad manchmal vom Marienlied bis zum, weiß ich nicht, Beatles. Alles ist da irgendwie dabei, ja. Um sich dann anzusparen.
Ob das mit dem Singen jetzt so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er auch jede Menge Gespräche führen wird, die ihr dann hier unter anderem auch im Podcast nächste Woche hören könnt oder aber in der domradio.de App verfolgen könnt. Natürlich auch auf domradio.de und in unseren sozialen Medien. Was hat er genau geplant? Er hat uns verraten.
Ja, in der Regel versuche ich dann rechtzeitig da zu sein, sodass ich also vor dem Abendgebet noch eine Dusche hinkriege. Und dann sind in der Regel Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort geplant. Das können Äbtissinnen und Äbte sein, das können aber auch ganz einfache Brüder sein. Ich habe den Klöstern da freie Auswahl gelassen. Mir geht es nur darum, ein bisschen das Kloster kennenzulernen und dabei natürlich auch die Hörer und User mitzunehmen durch Interviews, durch Bilder und Videos, damit auch möglichst viele dabei sein können.
Also dann, wenn noch nicht passiert, jetzt die domradio.de App installieren. Gibt's überall da, wo es Apps gibt. Am Freitag war Weltmusiktag, Fête de la Musique, aber auch Welt-Yoga-Tag. Und deswegen stehen wir jetzt bitte alle mal auf. Wir haben nämlich am Freitag mal geschaut, wie es so sich aussieht mit Yoga und auch mit Religion und was das Ganze damit zu tun hat. Yoga kommt ja aus Indien. Im Hinduismus war Yoga ursprünglich ein spiritueller Weg, um Erleuchtung zu erlangen und somit dann auch aus dem Kreis der Wiedergeburt herauszutreten. Heute ist Yoga sehr breit aufgestellt, so gibt es theoretisch auch Brücken zum Christentum. Das sagt Elena Ferdinand. Sie ist Yogalehrerin und bietet für den katholischen Sportverband DJK Viking in Köln Yogakurse an.
Wir haben unseren Kopf voll mit Gedanken, was wir noch alles erledigen müssen. Und da können die Techniken des Yogas helfen, uns erstmal so zur Ruhe zu bringen. Und dann kann sich eben auch das Herz wieder für eine spirituelle Ebene öffnen. Und da denke ich, kann Yoga wirklich helfen, da wieder so einen neuen Zugang auch zu sich selbst zu finden.
Yoga ist deswegen aber noch keine Religion, das sagt Ilona Ferdinand. Yoga ist eher der Weg dorthin. Sie vergleicht es mit dem Fasten.
Wenn Sie fasten, dann können Sie ja fasten, um schlicht und ergreifend abzunehmen. Jesus hat aber auch gefastet, um sich eben ja für seinen spirituellen Weg und für seine Berufung vorzubereiten. Und wir kennen das im Christentum, dass wir fasten. Man kennt es im Islam, dass wir fasten. Fasten an sich ist die Technik und das, was wir draus machen, ist dann die Religion. Und so würde ich auch sagen, ist Yoga einfach eine Technik, die wir dann mit Inhalt füllen können.
Ilona Ferdinand sagt das. Sie ist Yogalehrerin beim Katholischen Sportverband. Wir haben mit ihr am Welt-Yoga-Tag gesprochen. Ich selber glaube, ich kann das auf diese Art und Weise jetzt nicht lernen, einfach hier den Podcast zu hören und mich dann auf Yoga einzustellen. Aber ich habe bei meinem Mentor Anfang Juli tatsächlich einen Yogakurs gebucht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ach so, ganz vergessen, im gesamten Meditationsmodus. Das gesamte Gespräch gibt's natürlich auch auf domradio.de. Das gestohlene Borghorster Stiftskreuz kehrt nach 9 Jahren in seine Heimatkirche zurück. 2013 im Oktober, kurze Rückblende, da wurde dieses Reliquienkreuz aus einer gesicherten Glasvitrine der katholischen Kirche im Steinfurter Ortsteil Borghorst gestohlen. Die Täter, 3 Männer aus Bremen, die wurden 2 Jahre später vom Landgericht Münster zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt, doch das Kreuz war weiterhin weg. Erst im Februar 2017 wurde es an einen vom Bistum Münster beauftragten Rechtsanwalt in Bremen übergeben und dann nach Münster gebracht. Ja, und jetzt am Freitag kehrte es also zurück in die Borghorster Stiftskirche. Bischof Felix Genn war bei dem Gottesdienst auch dabei. Der Ball rollt mittlerweile schon seit über einer Woche. Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Da sind viele Mannschaften aus Europa dabei, allerdings keine aus dem Vatikan. Da wird zwar auch gekickt, aber eine Nationalelf, die von der FIFA oder der UEFA geführt wird, die gibt es da nicht. Dennoch ist Fußball oder etwas Ähnliches schon seit Jahrhunderten in Rom bekannt. Das hat uns unser Vatikanexperte Ulrich Nersinger verraten.
Ja, wir haben die ersten Nachrichten aus dem Jahre 1521. 1521 haben wir das erste Fußballspiel. Also ich sage Fußballspiel, obwohl das war mehr so eine Art Rugby, ein relativ brutales Spiel. Das kam aus Florenz und die damaligen Päpste waren Florentiner. Und das Überraschende ist, 3 dieser Päpste haben in ihrer Jugend selber dieses Fußballspiel gemacht.
Brutalität im Fußball, Halleluja. Bis dann der Fußball in der heutigen Form im Vatikan en vogue war, das dauerte noch bis ins letzte Jahrhundert.
Pius XII., der hat Sport sehr gefördert und auf sein Ansinnen hin ist dann auch ein Fußballplatz errichtet worden, der dann später auch seinen Namen trug. Und dann haben wir so eine kurze Epoche, wo Fußball keine Rolle spielt. Aber so die richtigen Fußballpäpste, die in ihrer Jugend dann selber Fußball gespielt haben, das waren dann Johannes Paul II. Und natürlich Franziskus.
In Deutschland haben ja alleine über 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel der Deutschen verfolgt. Die Frage ist, guckt Franziskus auch zu? Zumindest, wenn Italien spielt.
Ja, das ist das große Rätsel. Das ist, man schweigt sich ein bisschen aus, aber ich vermute, dass er doch ab und zu hinschaut, denn er hat in seiner Jugend erst einmal, wie schon gesagt, gespielt und er war dann relativ früh auch in seiner Heimatstadt, hatte er also die Mitgliedschaft des Fußballclubs und er ist eigentlich der Papst, der die meisten Fußballclubs empfangen hat und der auch relativ viele Ansprachen zum Fußball dargegeben hat.
Jetzt in den kommenden Tagen und Wochen stehen die Sommerferien an. In einigen Bundesländern sind sie sogar schon dran. Die Sommerferien, die schönste Zeit des Jahres, sagt man ja auch. Und viele machen sich dann auf den Weg in den Sommerurlaub. Mit dem Wohnmobil oder aber mit dem Wohnwagen. Und dann ist es ja auch bei einer längeren Fahrt durchaus denkbar, dass man mal eine Zwischenübernachtung machen möchte. Und das wäre doch mal was Neues, das mal neben oder in einer Kirche zu tun. Das geht mit dem Projekt Church for Night, ein Webprojekt, zu finden im Netz unter churchfornight.de. Dort finden Camper zahlreiche Angebote. Die Idee dazu hatte Pfarrer Martin Cachet und er hat uns erklärt, wie es überhaupt dazu kam.
Die Idee ist einfach, dass wir gesagt haben und uns überlegt haben, warum nutzen wir eigentlich nicht unsere Kirchengrundstücke oder unsere Kirchen und öffnen sie für Menschen auf der Durchreise, um zu zeigen, dass wir Kirche gastfreundlich sind. Und das hat sich dann so entwickelt. Wir sind selber Camper geworden durch Corona und sind an vielen Kirchen vorbeigefahren und Kirchengrundstücke und dachten immer, Mensch, die liegen so schön, das sind so schöne Grundstücke und selten ist was los. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, sodass wir dann vor einem Jahr mit dem Projekt starten konnten.
Nun kennen einige von euch vielleicht das Lied von Dorte Kolle, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Jetzt kann ich natürlich genauso sagen, eine Kirche macht noch keinen Sommerurlaub für Camper. Das ist tatsächlich noch ein Problem.
Also wir stehen noch sehr am Anfang und suchen händeringend noch Kirchengemeinden, die mitmachen wollen. Also wir haben jetzt in Niedersachsen drei Standorte, einen in Mecklenburg-Vorpommern und, was mich besonders freut, einen in Österreich. Eine Kirchengemeinde aus Österreich hat auch mitgemacht. Und die Informationen zu den Stellplätzen, Sie sagten es gerade, findet man bei uns auf der Internetseite und hoffen halt, dass es noch viele Kirchengemeinden gibt, die Lust haben mitzumachen.
Ja, wenn es also noch Kirchengemeinden gibt, die können sich vertrauensvoll an Martin Cachet wenden von der evangelischen Markusgemeinde am Elm in Evesen. Wenn man jetzt müde wird zum Beispiel spontan und unterwegs einen Platz sucht, dann ist das nicht so einfach, dort einfach zu klingeln und ein Bett zu bekommen. Da gibt es halt auch gesetzliche Vorgaben.
Also das haben wir bisher tatsächlich noch nicht gehabt, dass jemand sehr so spontan vor der Tür stand. In der Regel ist es schon so, dass die Menschen etwas vorher anrufen, manchmal tatsächlich sogar auch Wochen vorher und sagen, wir planen eine Fahrt nach Dänemark und würden gerne eine Zwischenübernachtung einlegen. Geht das bei euch an der Kirche? Das ist natürlich viel einfacher, aber auch sowas Spontanes ist durchaus möglich. Allerdings wäre es immer gut, wenn man zumindest sich kurz vorher mal meldet und sagt, also wir sind jetzt auf dem Weg, heute Abend würden wir gerne, können wir noch, weil es ja auch Regelungen gibt. Also es dürfen ja immer nur maximal 3 Fahrzeuge an einem Ort sein oder je nachdem, was die Kirchengemeinde auch sagt, die dann sagen, nee, es geht nur 2 oder es geht nur 1, je nachdem, wie groß das Grundstück auch ist.
Und jetzt kommt der Hammer. In Evesen kann man sogar in der Kirche übernachten.
Das ist es in der Tat. Und wir haben im letzten Jahr auch schon unterschiedlichste Gäste gehabt. Also Menschen, die aus 2 Orten weiterkamen, haben in der Kirche übernachtet und waren begeistert. Wir hatten ein Pärchen aus den USA, die zu Besuch waren. Und dann hatten Freunde von denen hier ihnen das geschenkt. Die waren auch schwer begeistert. Ein Motorradtourist, der auf dem Weg nach Südeuropa war, aus Dänemark, hat dann da eine Station bei uns in der Kirche gemacht. Das wird tatsächlich vermehrt auch angefragt. Wir haben auch schon die ersten Buchungen für dieses Jahr, weil die Menschen schon sagen, es ist echt was Besonderes und das wollen wir auch mal ausprobieren.
Gut schlafen in einer Kirche, das kann ja nur gut werden, behütet von den Heiligen und Seligen und Jesus, die dort auch jede Nacht nächtigen. Wenn ihr Informationen haben wollt, dann schaut auf unserer Website nach domradio.de. Dort haben wir das gesamte Interview nochmal verschriftlicht. Über 50 Grad Hitze in Indien und Mekka, Waldbrände in Kalifornien, 40 Grad in New York, aber auch Hitze in Mitteleuropa. Türkei, Kroatien, Albanien, Griechenland, alles stöhnt über heiße Temperaturen und mittendrin Pfarrer Hans-Gerd Paus, der ist vor ein paar Wochen in Istanbul gestartet, zu seiner zweiten großen Langetappe, einmal quer durch Europa, diesmal von Ost nach West, natürlich zu Fuß. Grüß Sie, Pfarrer Paus.
Ja, herzlich willkommen.
Wir gucken ja immer wieder hier im Domradio mit Ihnen zusammen den Weg, den Sie zurückgelegt haben. Ich verfolge Sie auch in der App Polarsteps und da habe ich gesehen, Sie haben ganz schön zu kämpfen gehabt mit der Hitze. Die hat Ihnen ganz schön den Schweiß ins Gesicht getrieben. Wie war das so in den letzten Wochen?
Ja, die Hitze ist tatsächlich eine Komponente, die mich manchmal ausbremst. Inzwischen habe ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Man könnte sich auch körperlich dran gewöhnen. Aber diese Extremhitze, die ging auch über 40 Grad. Heute Morgen bin ich hier in Gang. Ich bin um 5 Uhr schon gestartet oder vor 5 Uhr schon gestartet, damit ich vor Mittag einen Ort finde, wo ich bleiben kann.
Wie schützen Sie sich jetzt generell? Man muss ja auch jede Menge trinken und so weiter und so fort.
Ja, ich trinke zwischen 6 und 7 Liter. Ich habe mal mitgezählt. Das mache ich ab und zu. Und ich schwitze wirklich wie ein Bär, wenn man das so sagen kann. Die ganzen Klamotten sind auch nass. Aber wenn die Sonne dann so knallt, dann ist es meistens sogar so, dass der Schweiß wieder sofort verdunstet. Und jetzt habe ich gestern einen Trick angewandt. Ich war in einem Supermarkt, habe mir zwei Küchenschwämme gekauft. Die fülle ich jetzt mit Wasser. Und die liegen dann in meinem Hut auf meinem Kopf. Und die Vernutzungskälte macht sich positiv bemerkbar.
Mein Gott, ne, richtig kreativ sind sie auch noch geworden. Das finde ich gut. Sind denn die Griechen auch kreativ? Also hält man bei ihnen an und sagt, hören Sie mal, bei der Hitze draußen rumlaufen geht doch gar nicht. Steigen Sie ein.
Nee, einsteigen nicht. Bin ich eigentlich auch ganz froh drum. Heute allerdings wohl. Heute wurde ich eingeladen, 3 Kilometer mitzufahren. Das hatte aber noch einen anderen Ursprung. Die halten wohl an und fragen, wo ich herkomme, wo ich hinlaufe. Oder hupen und grüßen und also sie sind überaus freundlich und auch wissbegierig, interessieren sich dafür, was ich mache. Also gestern noch mitten auf der Straße hielt ein LKW an und der Fahrer wollte sich mit mir unterhalten und fragte mich aus, was ich mache, wo ich hin will und wann jetzt. Und hätte ich nur, ich glaube, nur andersweise gefragt, die können mich gerne mitnehmen. Ich glaube, der hätte mich eingepackt, ja.
Hätte sie eingepackt. Wir wissen von Ihnen ja auch, Sie sind Vegetarier, aber vegetarisches Essen in Griechenland zu bekommen, das scheint wohl jetzt außer Salat nicht so wirklich einfach zu sein, ne? Oder?
Es ist überaus schwierig. Also ich las bei Google, Griechenland sei die Wiege des Vegetarismus. Ich habe nur gedacht, das Kind ist im Kindbett gestorben. Also es gibt hier jede Menge Salat, aber mal was mit Kohlenhydraten ohne Fleisch geht fast gar nicht. Hm. Ich war jetzt in einer Pizzeria und dann hatte ich eine vegetarische Pizza bestellt und dann hatte der ganz viel Schinken unter den Käse gepackt und das so überbacken, dass ich ja nicht sehen konnte. Und ich denke, was soll das denn? Ich habe das Bier bezahlt und bin dann gegangen. Hab mir dann im Dorf Nudeln gekauft und dann die Unterkunft hatte eine kleine Möglichkeit, in der Küche selber was zu kochen, hab mir Nudeln gekocht und dann war's gut.
Wir haben die Hitze, wir haben vegetarisches Essen, was nicht unbedingt vegetarisch ist und dann gibt es noch wilde Tiere und Hunde, die machen ihn auch zu schaffen.
Ja, die Hunde sind sehr aggressiv und vor allen Dingen, die bewachen ja ihre Höfe in der Regel und das heißt, es gibt gar kein Tor davor, die können frei auf die Straße. Auch heute wurde ich noch richtig aggressiv von einem Hund angegangen, der mir eigentlich viel zu nahe kam, mit seinen fletschenden Zähnen. Den musste ich mit dem Stock abwehren. Also ich habe 2 Teleskopstöcke, Wanderstöcke. Und ohne diese, ich glaube, hätte ich schon manchmal klein beigeben müssen bei den Hunden. Einmal hatte mich eine ganze Hunderotte umlagert und die hatten sich so aufgeschaukelt. Die waren sowas von aggressiv. Das hatte ein Bauer mitbekommen, der kam mit dem Traktor und hat die mit dem Traktor dann verjagt. Und hat mich mit dem Traktor eben quasi aus der Reichweite der Hunde gebracht. Das war schon sehr grenzwertig. Also jetzt dachte gestern jemand noch, eine Trillerpfeife würde reichen, er würde helfen. Ich suche jetzt eine Trillerpfeife.
So, und dann habe ich heute gelesen, Sie mögen auch nicht wirklich kleine Insekten.
Schrecklich. Ich war heute, weil ich am morgens früh gestartet war, war es also relativ frisch. Es war zwar auch noch 26 Grad. Als dann der Tag etwas heller wurde, war ich umlagert von Fliegen, von großen und kleinen. Ich möchte nicht wissen, wo die überall schon drauf gesessen haben. In dem Moment saßen die in meinen Ohren, in meiner Nase, auf meinen Lippen, in meinen Augen, hinter der Brille, im Haar, überall Fliegen und einige dickere. Das waren so eine Art Bremsen, die stachen dann auch noch. Ich habe immer gedacht, hoffentlich will dann mein Blut und lichte ich jetzt nicht irgendwelche Eier in meiner Haut ab, dass ich auch noch als Leihmutter gebäre.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die vergangenen Wochen Griechenland, was können Sie abschließend zu Griechenland sagen?
Ist ein sehr freundliches Volk, auch in einer gewissen positiven Art ein sehr stolzes Volk, finde ich. Was ist ähnlich hat mit Süditalien ist der Müll am Straßenrand, der ärgert mich immer noch, und auch die vielen Verkehrstoten. Ansonsten, dass die Menschen sind sehr, sehr freundlich und liebenswürdig, will ich sagen, ja.
Und auch sehr, sehr gläubig, also griechisch-orthodoxe Kirchen haben Sie zahlreiche gesehen.
Ja, ich war in sehr vielen Kirchen drin, habe auch mal den Gottesdienst mitgefeiert. Und mir gefällt auch die Art, wie sie feiern, die ist mit Herz und Seele und Leib und mit Gesang und Bewegung und Lachen. Das war schon ein schönes Erlebnis, ja.
So, jetzt blicken wir nach vorne. Albanien steht mehr oder weniger vor der Tür. Wie geht's weiter? Wie viele Kilometer haben Sie noch vor sich?
Das müssten dann noch ungefähr ungefähr, ja, 3500 Kilometer da bis Santiago und dann Finisterre.
Ja, und sieht ja wirklich in die Hochsaison rein. Also A, Urlauber werden Sie wahrscheinlich gerade so Kroatien die Ecke sehr, sehr viele sehen. Aber B, auch die Hitze, die wird ja erstmal bleiben.
Ja, ich laufe am Meer entlang und hoffe, dass ich da ein bisschen kühleren Wind abkriege, dass ich von den, nicht von den Hotels dann, sondern von den Campingplätzen auch profitieren kann. Die Etappen habe ich jetzt ja schon bei der Hitze reduziert auf 20. Gut, heute waren es 27. Aber ich versuche so 20 Kilometer zu laufen, wenn es zu heiß ist, also ich mittags an der Unterkunft bin. Wenn es wirklich nicht klappt, aber ich mache wie in Thessaloniki, dann bleibe ich halt 2 Tage in einer Stadt und warte ab, bis die Hitzewelle vorbei ist.
Ich drücke Ihnen die Daumen. Pfarrer Hans-Gerd Paus pilgert durch Europa. Letztes Jahr ging es bei kühleren Temperaturen vom Nordkap bis nach Malta und jetzt von Istanbul bis nach Finisterre. Und ich gebe mal den Wunsch von allen wahrscheinlich weiter, immer schön viel trinken und wenn nichts mehr geht, so wie jetzt, einfach mal ausruhen oder auch mal mit dem Bus fahren.
Ja, herzlichen Dank für den Tipp, ne?
Gerne. Bis zum nächsten Gespräch. Ich verfolge Sie
weiter. Bis zum nächsten Gespräch. Jo, Dankeschön. Ciao.
Die Inspiration.
Im Domradio sprechen wir jede Woche mit einer Expertin bzw. einem Experten für unser Tagesevangelium. In der vergangenen Woche war das Daniela Ballhaus, pastorale Referentin im katholischen Seelsorgebereich St. Augustin. Im Evangelium vom Freitag ging es um die Passage »Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde«, sondern im Himmel. Das hat ja jetzt was mit Altersvorsorge, Gewinnvermehrung, Umsatzsteigerung in der heutigen Zeit zu tun. Das sind alles Dinge, auf die es bei uns anzukommen scheint. Sie sieht das ein bisschen anders. Wir haben sie gefragt, wie viel Zündstoff diesbezüglich die Rede Jesu von den Schätzen im Himmel hat.
Ja, Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wenn mein Herz natürlich immer bei der Gewinnvermehrung festhängt, dann verpasst es einfach ganz viel auf allen anderen Ebenen. Und das ist schade, in allererster Linie mal für mich selber. Und ich höre diesen Abschnitt deshalb gar nicht so aggressiv fordernd, sondern eher sehr liebevoll fürsorglich von Jesus. Gerade der letzte Satz, wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein, der klingt für mich ganz voller Mitleid. Und der Satz berührt mich total, wenn ich mein Herz wirklich nur auf Materielles hänge, wenn ich mir ganz furchtbare Sorgen um mein Geld mache und immer mehr haben muss und Besitz anhäufen, wie groß muss dann die Finsternis in mir sein?
Daniela Ballhaus sagt das. Das war unser Sonntagslicht für diese Woche. Ich sage danke. Wenn es euch gefällt, dann schreibt uns. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns. Egal, was ihr sagen möchtet, schreibt uns. Zum Beispiel über die domradio.de App, im Chat oder direkt in der Podcast-Folge. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wir hören uns wieder am kommenden Sonntag. Macht es gut, euer Olli. Tschüss.
Domradio, dreh's lauter.